Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Uncas Gemmecker und ich begrüße heute Christian Dietrich Opitz. Hallo Christian.
Hallo Uncas.
Wir wollen uns über ein Thema unterhalten, was vielleicht so ein bisschen wieder Bad News ist auf irgendeine Art, aber es geht um Radioaktivität, es geht um Uran, es geht um Düngemittel, Radioaktivität in der Nahrung, auf den Feldern und im Wasser. Und bevor wir da einsteigen, vielleicht kannst du mal ein bisschen was zu dir erzählen.
Ja, ich bin in den Themen ganzheitlicher Gesundheit seit 30 Jahren beruflich aktiv. Das war ungeplant für mich, dieser Lebensweg. Ich hatte als Teenager größere Gesundheitsprobleme, vor allem mit der Wirbelsäule, und habe mich dann autodidaktisch auf die Suche gemacht nach alternativen Methoden der Heilung, über Bewegungspraktiken aus den inneren Kampfkünsten, über Ernährung. Und bin dann mehr oder weniger zufällig als 20-Jähriger dazu gekommen, die Dinge, die ich so für mich herausgefunden habe, mit anderen zu teilen. Und da das zu meiner großen Überraschung gut ankam, bin ich seitdem dabei geblieben und mache mal so weiter. Ich bin also wirklich reiner Autodidakt und vernetze mich mit Menschen aus verschiedensten Fachbereichen, um mein Verständnis von Leben zu vertiefen, zu erweitern und das mit anderen zu teilen. Und Schwerpunkte für mich sind seit 30 Jahren Ernährung, Praktiken, die man durchführen kann, um Lebensenergie zu kultivieren, Atemübungen, Qigong, Neigung, Yoga und so weiter. Und auch wissenschaftliche Hintergrundrecherchen, denn ich bin der Meinung, dass wir heute in der Naturwissenschaft zwar unglaublich viel Wissen haben in vielen Fällen, aber nicht so einen guten Bezug zu einem tieferen Verständnis von Leben, von Lebensprozessen. Und da ist mir immer ein großes Anliegen, Menschen dazu zu helfen, sich eigene Gedanken zu machen, sich das eben auch zu trauen, auch Bestehendes in Frage zu stellen und sich auf ein tieferes Erleben von Lebendigkeit einzulassen.
Vielen Dank. Okay, lass uns einsteigen. Wieso zum Kuckuck wollen wir uns in diesem Interview über Radioaktivität unterhalten?
Ja, die Idee kam bei mir, weil du mir diesen Kongress zum Thema Umweltgifte angeboten hast. Und was Umweltgifte angeht, da ist so in dieser Szene von Leuten, die sich mit lebendiger Nahrung und so weiter beschäftigen, viel zum Thema Detox und Darmreinigung. Und es ist viel Gewahrsein, viel Erkenntnis über die Bedeutung von Schwermetallen. Auch Mikroplastik wird mehr und mehr thematisiert. Organophosphate, Pestizide, Glyphosat, das kennt jeder. Was viele Leute nicht wissen, ist, dass Radioaktivität eins der ganz großen Umweltgiftthemen unserer Zeit ist. Und es ist eben nicht so, wie viele Menschen glauben, dass das nur eine Relevanz hat, wenn man neben dem Atomkraftwerk wohnt oder da, wo vielleicht noch der Fallout von Tschernobyl eine Rolle spielt, wie beim Pilzesammeln im Bayerischen Wald. Radioaktivität ist ein steigendes Umweltproblem, vor allen Dingen in unserer Nahrungskette. Und weil das einfach zu wenig bekannt ist, war es mir ein Anliegen, dieses Thema mal hier zu präsentieren.
Ja, vielen Dank für deinen Input, weil ich habe mich dann auch ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Und das ist ja, werden wir jetzt zukommen, wirklich ein wichtiges Thema und auch eins, was sehr, sehr viele Menschen betrifft, wenn nicht alle. Vielleicht steigen wir mal kurz noch, vielleicht mal so eine Erklärung einfach, was ist eigentlich in Wirklichkeit Radioaktivität?
Ja, Radioaktivität ist ja der Zerfall von Elementen, während chemische Elemente fast immer stabil sind und wahrscheinlich eine Halbwertszeit von vielen Milliarden Jahren haben, gibt es ja eben radioaktive Elemente und die können nun Energie abgeben und Teilchen abgeben in einer Form, die man dann radioaktiv nennt. Es entsteht dann dabei stark ionisierende Strahlung, also Strahlung, die aufgrund ihres Energiereichtums die Fähigkeit hat oder die Wirkung hat, sobald sie auf andere Materie trifft, dort Elektronen praktisch wegzuschlagen, sodass freie Radikalbildungen stattfinden, es zu bioelektrischen und infolgedessen dann biochemischen Veränderungen in organischen Geweben kommt. Und Radioaktivität ist ein Teil der Natur in der Erdkruste. Es ist ein Zersetzen des Elementes Lebens. In der Erdkruste müssen Elemente komplexerer Art zersetzt werden. Deswegen hat Radioaktivität auch ihre Sinnhaftigkeit. Und dann gibt es ein bisschen radioaktives Edelgas in sehr weit oben gelegenen Atmosphärenschichten. Das hat sicherlich auch da eine Bewandtnis. Aber was wir Menschen eben dann gemacht haben Anfang des 20. Jahrhunderts, ist, dass wir angefangen haben, radioaktive Elemente mehr aus der Erdkruste an die Erdoberfläche zu holen. Und das war wahrscheinlich keine besonders gute Idee, denn jetzt haben wir sehr viel von diesem zersetzenden Element der Natur hier in unserem Lebensumfeld. Und was jetzt konkret Strahlung angeht, na, man unterscheidet die Alpha-Strahlung, das sind also im Grunde Heliumatome, die von größeren Atomen abgegeben werden. Das hat eine extreme Wirkung, allerdings auch eine sehr, sehr kurze Reichweite nur. Dann gibt es die Neutronenstrahlung, Elektronenstrahlung, Gammastrahlen, Röntgenstrahlen, also verschiedene Arten von Energiestrahlungen, die dann zunehmend hohe Reichweite haben können. Und es ist auch so, dass Radioaktivität mit herkömmlichen Mitteln nur teilweise messbar ist. Also der Geigerzähler kann mir zwar etwas sagen, aber tatsächlich auch nicht alles. Also wie beispielsweise Alpha-Strahlung, die wird durch den Rost fallen, wenn ich jetzt mit meinem Geigerzähler in der Wohnung rumgehe und da irgendwie die Wände abtaste. Da ist einfach die Reichweite dieser Strahlung nicht groß genug. Wenn das allerdings meinen Körper betrifft, wird das eine sehr große Relevanz haben. Also bei allem, was man heute wissenschaftlich über Radioaktivität weiß, es werden auch immer wieder neue Dinge entdeckt, neue Zusammenhänge, neue biologische Auswirkungen. Das ist nach wie vor auch ein offenes Forschungsfeld.
Okay, also Radioaktivität, das ist eine Strahlung. Dort werden ja, quasi Teilchen abgegeben, diese ionisierende Strahlung, und die kann, du hast gesagt, Elektronen wegschlagen. Das heißt, also das ist so, kann man sich vorstellen, wie weiß ich, ein Maschinengewehr, was so in der Gegend rumballert. Ja, und da sollte man besser nicht von getroffen werden. Und das ja, kann alles Mögliche im Körper halt dann auch kaputt machen, von der DNA über die Zelle, wo es halt, auch, halt immer auch hintrifft. Und entsprechend, ja, jemand, der wirklich jetzt stark dann belastet bis, ist in Kriegsschauplätzen oder nach einem atomaren Unfall, da fällt einem die Haut runter, die Lunge löst sich auf, also ist ein ganz grausamer Tod, der da stattfindet. Und ja, wir haben es ja, wir buddeln die Dinge aus der Erde heraus, und das ist, da kommt ja dann nicht nur eben die radioaktiven Substanzen, sondern halt eben auch die ganzen anderen Dinge, worüber wir schon gesprochen haben, worüber wir jetzt nicht sprechen müssen, aber wie das Quecksilber, das Cadmium und so weiter und so fort. Wie Also, okay, jetzt haben wir uns über Radioaktivität ein bisschen unterhalten, aber wieso ist das jetzt relevant für uns?
Naja, was für uns heutzutage so besonders relevant ist, ich würde sagen, sind zwei wesentliche Aspekte. Der eine ist, der größte Eintrag von radioaktiver Verschmutzung heute in unser Lebensumfeld geschieht durch die Landwirtschaft. Und das ist weitgehend unbekannt. Menschen denken bei radioaktiver Verschmutzung an Tschernobyl, an Atomkraftwerke, an Atommüll, der irgendwo gelagert werden muss, vielleicht noch an Röntgengeräte. Und in Wirklichkeit ist es so, dass die größte radioaktive Belastung heutzutage durch die Landwirtschaft dadurch in die Naturkreisläufe eingebracht wird, dass in der konventionellen Landwirtschaft ja mit konventionellen NPK-Dünger gearbeitet wird, ne? Also Stickstoff, Phosphor, Kalium. Und Phosphor ist durch die vielseitige Anwendung in der chemischen Industrie ein so seltener Rohstoff geworden, er ist so rar geworden, dass er heute abgebaut wird in Adern, in Phosphoradern, die eben sich oft mit Uranadern vermengen. Und insofern ist ein Großteil des Phosphors, der heute in konventionellen Düngern, Kunstdünger verwendet wird, mit Uran belastet oder mit Uran versetzt. Und das Uran vom Phosphor zu trennen wäre so aufwendig und teuer, dass dann Kunstdünger im Grunde nicht mehr bezahlbar wäre. Infolgedessen haben wir die beeindruckende Zahl von 120 Tonnen Uran pro Jahr, die in Deutschland in der Landwirtschaft auf die Felder ausgebracht werden. Und 120 Tonnen ist bei dieser geschätzten Zahl der untere Bereich. Die schwankt also zwischen 120 und 150 Tonnen pro Jahr. Aber bleiben wir mal bei 120 Tonnen Uran pro Jahr. Das ist eine unfassbar gigantische Menge. Da brauchen Atomkraftwerke sehr lange Zeit, um so viel Radioaktivität freizusetzen. Und das kommt dann ja in die Nahrung, in die Böden, ins Trinkwasser. Es beeinflusst die Mikroorganismen im Böden. Die Wasserwerke, die ja wirklich sehr bemüht arbeiten, uns sauberes Wasser anzubieten, die sind selbstverständlich mit sowas überfordert. Die sind nicht darauf eingerichtet, radioaktive Elemente rauszufiltern, auch wenn das teilweise nebenbei gelingt. Und diese Belastung ist also wirklich enorm. Uns wird in Deutschland komplett ignoriert. In Österreich ist die Situation immerhin schon so, dass das dortige Umweltbundesamt anbietet, dass man seinen Dünger auch als Hobbygärtner dort einschicken und auf Radioaktivität untersuchen lassen kann. Das ist mal der eine Punkt. Der andere Punkt ist, was du eben angesprochen hast, es gibt diese Strahlenschäden durch hochdosierte Belastung, die sogenannten deterministischen Strahlenschäden. Das bedeutet, ab einer bestimmten hohen Dosis Radioaktivität stirbt man diesen Strahlentod. Das kennt man ja auch von diesen Polonium-Attentaten. Ja, wenn jemandem dann so ein hochradioaktives Element irgendwie eingegeben wird, dann stirbt der Mensch. Und viele Leute haben bei radioaktiver Strahlung vor allem diese Schäden auf dem Schirm, im Kopf oder eben auch Erbgutschäden durch hochdosierte Belastung. Und hier besteht eben ein Irrtum, der auch in unseren Strahlenschutzgesetzen und Festlegungen von Grenzwerten sich fortsetzt. Als man die Kernkraft entwickelt hat in den 50er Jahren, da hatte man ja mit Strahlenschäden nur einen großen Erfahrungswert, und das waren die Opfer der Bombenabwürfe von Hiroshima und Nagasaki. Und da hat man 1954 eine Studie gemacht, um zu ermitteln, welche Dosis Radioaktivität führt zu welchen Schäden. Zunächst mal war in dieser Studie etwas seltsam, dass man nur Tod durch Krebs oder Leukämie als Strahlenschaden aufgefasst hat. Also wenn in Hiroshima ein Mensch Krebs bekommen hat, aber geheilt wurde, dann galt er nicht als strahlenbelastet, also als Strahlenopfer. Dann war das keine Folgeschädigung. Und vor allen Dingen, man hat überhaupt keine anderen Krankheiten auf dem Schirm gehabt, dass es die überhaupt im Zusammenhang mit Radioaktivität geben könnte. Man hat es einfach ignoriert. Vor allen Dingen aber war es eben so, dass man gedacht hat, eine Gesamtdosis führt immer zum gleichen Schaden, egal ob man sie einmal in hochdosierter Form auf einmal bekommen hat, wie die Menschen in Hiroshima und Nagasaki, oder ob diese Dosis über einen langen Zeitraum verteilt wird. So, und dann hat 1972 ein Physiker, der für die kanadische Atomenergiebehörde gearbeitet hat, was bedeutet hat, er war ein Befürworter der Kernkraft, namens Abram Petkau, entdeckt, dass die gleiche Dosis, die gleiche Gesamtdosis verteilt über längere Zeit, über Zeiträume, sodass man immer nur eine geringe Dosis auf einmal bekommt, viel mehr Schäden an der Zellmembran verursacht, während die gleiche Gesamtdosis in konzentrierter Form als Einmaldosis mehr Schäden an der DNA verursacht. Also Erbgutschäden und wahrscheinlich Krebs sind wahrscheinlicher durch hochdosierte Belastungen, aber Entzündungserkrankungen, Dinge, die die Zellmembran betreffen, Mitochondriopathie, also das, was wir heutzutage so viel haben, diese Entzündungen, der heimliche Killer, all diese Thematik mit diesen ganzen auch subklinischen, chronifizierten Entzündungen, Autoimmunkrankheiten, Arthritis, Hashimoto, Allergien, Neurodermitis und. All das wird sehr viel wahrscheinlicher verursacht durch radioaktive Niedrigstrahlung über längere Zeit. Abram Petkau ist, nachdem er diese Studie veröffentlicht hat, von seinem Arbeitgeber entlassen worden. Und der Petkau-Effekt hat es bis heute nicht geschafft, in die Strahlenschutzgesetze einbezogen zu werden. Da werden also Grenzwerte nach wie vor aufgrund einer einzigen Studie von 1954 festgelegt. Das hat sich also bis heute nicht geändert. Und insofern ist also die große Bedrohung durch Radioaktivität nicht einfach der eventuell irgendwann stattfindende Super-GAU bei so einem maroden Atomkraftwerk. Die große Bedrohung findet jetzt zurzeit statt, und zwar Jahr für Jahr durch die konventionelle Landwirtschaft und durch Kunstdünger. Und das ist radioaktive Niedrigstrahlung. Die merkt man nicht sofort. Ja, da ist es eben nicht so, dass einem die Haut abfällt und man Blutungen aus den Ohren und Nasenlöchern kriegt, wenn man mal an konventionellen bewirtschafteten Feldern vorbeispaziert. Aber diese gering dosierte Strahlung, die akkumuliert sich eben im Laufe der Zeit. Ne? Immer wenn man Nahrung isst, die mit konventionellen Kunstdünger gedüngt ist, wenn man selber als Hobbygärtner sich konventionellen Dünger kauft und den austrägt in seine Blumenbeete und in seinen Garten, man bekommt immer ein bisschen was ab. Und durch die allgemeine Umweltbelastung mal sowieso. Und das akkumuliert sich. Und ich bin der Ansicht, dass diese unfassbare Zunahme an Entzündungserkrankungen neben den Faktoren ungünstige Ernährung, zu viel Essen und elektromagnetische Strahlen, Handy, WLAN und so weiter, dass hier eben die Radioaktivität ein unterschätzter Faktor ist, auf den wird fast nie hingewiesen und ich halte den für sehr wichtig.
Ja, da wird in der Tat fast nie drauf hingewiesen. Ich war selber überrascht, wie gesagt, als du mit diesem Themenvorschlag kamst, habe mich jetzt ein bisschen informiert. Und ja, der Phosphor wird ja zum Beispiel in Marokko in großem Stile abgebaut. Und die Marokkaner überlegen aber auch schon, weil man kann das dann, du hast gesagt, die Trennung ist zu teuer, allerdings nicht, wenn man das Uran verkauft. Also da, da könnte man schon in diese Richtung gehen, und weil es wird so viel Uran halt, wie du schon gesagt hast, mitproduziert quasi, dass man das auch an die Atomindustrie sozusagen verkaufen könnte. Und bei den Wasserwerken ist es so, dass die könnten es schon rausfiltern, aber das ist zu teuer. So aufwendig, da müsste man spezielle Filter installieren und dann vermischt man das. Da hat es also Fälle gegeben, wo einfach eine unglaublich hohe Uranbelastung in dem Trinkwasser war. Sprechen wir gleich noch drüber. Und dann hat man gesagt, was kann man jetzt machen? Das kann man ja so nicht mehr ausliefern. Ja, dann vermischen wir das einfach mit einem anderen Bezirk und dann passt das wieder. Ja, weil, wenn man das nämlich jetzt filtern würde, dann hätte man danach Atommüll.
Ja.
Ja, und dieser Atommüll ist ein Problem. Also wir haben ja gar, es ist ja eine Technologie, muss man auch mal einfach so sehen. Das ist wie, man baut ein Flugzeug, startet das und dann hat man dabei leider keinen Landeplatz. Das hat man vergessen. Ja, wir können es nicht ausschalten. Es gibt auch keine Endlagerungsmöglichkeiten. Diese Fässer, die sind irgendwie in diesen Stollen, in Granitstollen, und die sinken jedes Jahr runter, weil sie einfach diesen Granit wegschmelzen. Also so. Ja. Krass ist das Ganze, und man muss das auch dann 20 Millionen Jahre lang wegschließen. Ja, das schon, also es ist eine irrsinnige, absolut irrsinnige Technologie, und die Bedrohung durch den Supergau, das ist gesagt, das ist jetzt nicht so das große Problem. Das sehe ich schon als großes Problem, weil diese ganzen Kraftwerke einfach völlig anfällig sind. Das haben wir jetzt ja schon mehrfach gesehen, und Tschernobyl war ja noch zum Beispiel ein gutes Atomkraftwerk. Da wurde eigentlich Waffenplutonium hergestellt. Das war ziemlich sicher. Fukushima wird uns wahrscheinlich irgendwann um die Ohren fliegen und dann ist eigentlich Japan erstmal weg.
Ja. Also ich sehe auch den Supergau als eine ganz große Gefahr. Ich wollte nur sagen, die große Gefahr findet erst statt, wenn. Und was eben Atommüll angeht, also ich habe zweimal bisher die Gelegenheit gehabt, mit Physikern zu sprechen, die Sicherheitstechniker für Atomkraftwerke waren und als junge Physiker in diesen Beruf hineingingen und überzeugt waren, das ist eine sinnvolle Technologie, und dann einfach irgendwann ausgestiegen sind und die mir unter anderem gesagt haben, ihr Schweigegelübde brechend, was die eigentlich da unterzeichnet haben, dass sie Dinge erlebt haben in Atomkraftwerken, was Materialerweichung angeht, also dass sie zum Beispiel manchmal Schrauben ersetzen mussten dort. Und das waren solide Metallschrauben, die hatten dann eine Konsistenz wie Gummi. Oder es ist einem auch mal passiert, da hat er einen Kugelschreiber vom Schreibtisch aufgehoben und der hat eine Konsistenz gehabt wie eine gekochte Nudel. Und das sind so Phänomene, die halt auch nicht deterministisch auftreten, kann man auch nicht sagen, so nach 3 Jahren im Atomkraftwerk ist das dann so mit der Schraube, sondern die sind so sporadisch aufgetreten. Das ist also auch dieser überhaupt nicht berechenbare Aspekt, aber es zeigt eben diese zersetzende Wirkung von Atomenergie, von radioaktiver Strahlung auf. Und ein weiterer wichtiger Punkt auch noch, was die Lagerung angeht. Und es wird ja immer gesagt, naja, wenn irgendwas eingelagert wird, dann tritt ja keine Radioaktivität aus. Mag erstmal stimmen, aber was man auch gesehen hat in der Gegend von atomaren Lagerstätten, auch wenn man da keine erhöhte Radioaktivität misst, erhöht sich die Krankheitsrate, auch die Krebsrate. Und etwas, was erst seit ungefähr 15 Jahren überhaupt erforscht wird, ist, dass durch die Abschirmung von Radioaktivität Hyperschall entsteht. Hyperschall ist eine mechanische Welle, die ist das nicht Radioaktivität, im Terahertz-Bereich, also bei 10 hoch 32 Hertz angesiedelt. Und Hyperschall kann sehr starke Wirkungen auf biologische Organismen haben und zum Teil sehr nachteilige. Also auch hier gibt es Dinge, von denen man überhaupt nichts wusste in früheren Zeiten, als man diese ganze Kernenergiegeschichte konzipiert hat. Da war Hyperschall überhaupt nicht irgendwo in der Erwägung, was gesundheitliche Wirkungen angeht. Heute weiß man, das kann auch ein zusätzliches Problem sein. Also es ist, wie du gesagt hast, eine wirklich irrsinnige Technologie. Es ist insgesamt auch mit Abstand die teuerste Form von Stromerzeugung, die wir je hatten, weil natürlich bei diesen Berechnungen, Kernenergie sei so billig, schön außer Acht gelassen wird, dass der Steuerzahler die ganzen Sicherheitskosten trägt. Und
für 20 Millionen Jahre.
Ja, für 20 Millionen Jahre und eben auch jetzt schon auch der Rückbau der Kernkraftwerke, wenn er denn stattfinden kann, das wird ja alles vom Steuerzahler gezahlt zum größten Teil. Und insofern ist es also eine wirklich irrsinnige Technologie und genauso irrsinnig ist eben diese radioaktive Niedrigbelastung durch Kunstdünger. Und hier gibt es ein paar wichtige Gesichtspunkte, wenn es um unsere Gesundheit angeht. Ansonsten können wir uns mit dem Thema Detox beschäftigen und Umweltgifte anerkennen und versuchen zu meiden. Und das ist alles gut. Aber wenn ich zersetzende radioaktive Strahlung auf meinen Körper wirken lasse, hat das Folgen. Und wie gesagt, der Bereich Entzündung, chronische Entzündung, das ist nicht zu unterschätzen, was diesen Zusammenhang betrifft. Würde ich dafür plädieren, dass wir das genauso ernst nehmen, wie wir WLAN und andere EMF-Belastungen und andere bedeutende Umwelttoxine wie Schwermetalle ernst nehmen.
Ja, mich würde mal interessieren, wie viel ist das denn eigentlich? Wir haben ja auch einen gewissen Urangehalt einfach so in der Erdkruste einfach. Ne? Also da ist immer so ein bisschen was da drin. Kann es ja nicht so schlimm sein, wenn man es ein bisschen mehr da drauf tut. Um welche Dimensionen geht es da eigentlich? Und gibt es da nicht auch Grenzwerte dafür?
Ja gut, was Grenzwerte angeht, zunächst mal die bei uns definierten Grenzwerte kommen ja nun aus diesen nicht differenzierten Überlegungen, Dosis ist gleich Dosis. Und da man den Petkau-Effekt zwar wissenschaftlich kennt, aber nie länger und genauer erforscht hat, ist es sehr schwierig, hier von irgendwelchen Grenzwerten zu sprechen, die irgendeinen Sinn machen. Was man aber sagen kann, ist, dass es wiederholt wissenschaftliche Untersuchungen gab, die gezeigt haben, radioaktive Niedrigbelastung erhöht ganz massiv Sterblichkeit. Und das ist übrigens auch in der Natur so. Es gibt ja Radioaktivität normalerweise in der Erdkruste, es gibt aber ein wenig uranhaltiges Element, die sogenannte Pechblende, also ein uranhaltiges Mineral, was man auch am Boden finden kann. Es gibt also Gegenden im Schwarzwald, da kann man Pechblende vom Boden aufsammeln. Das ist normalerweise sehr wenig. Aber in Gegenden, in denen mehr Pechblende oben auf der Erdkruste ist, also in einem erhöhten Ausmaß, da altern die Menschen schneller. Da gibt es also auch Fallbeispiele von Südamerika, auch von der Türkei, von Dörfern, in denen die Menschen schneller altern, höheres Mortalitätsrisiko haben. Und da ist einfach mehr Pechblende am Boden, an der Erdkruste. Aber um einfach mal aufzuzeigen, was radioaktive Niedrigbelastung auslösen kann, zwei Mitarbeiter des Manhattan-Projekts, die also nun wirklich an der Atombombe mitgearbeitet haben und später an der Entwicklung der Kernkraft mit beteiligt waren. Ja, Dr. John Goffman war einer von diesen beiden. Die haben in den 60er Jahren mal eine Studie erstellt, wo sie festgestellt haben, dass damals in den 60er Jahren durch radioaktive Niedrigstrahlung pro Jahr in den USA über 30.000 Menschen gestorben sind frühzeitig. Das ist ja mal eine Hausnummer. Und das war in den 60er Jahren, wo die radioaktive Niedrigbelastung noch längst nicht so verbreitet war wie heutzutage. Denn es akkumuliert sich ja mit jedem Jahr, mit dem Uran durch Phosphat, durch verunreinigten Phosphat an die Erdkruste, an die Erdoberfläche geholt wird, akkumuliert sich das ja und wird mehr. Und auch diese Fälle mit den Wasserwerken, die du angesprochen hast, die häufen sich ja nun mal. Und dieses im Trinkwasser dann verdünnte Uran, das wird ja auch immer mehr. Und wir haben ja nun mal eben auch, ähnlich wie auch bei Schwermetallen, für radioaktive Elemente wie Uran keine guten Entgiftungsmöglichkeiten. Radioaktives Kobalt akkumuliert sich gerne in unseren Knochen und in den Rezeptoren, bei denen Kobalt eben eine Rolle spielt, wie auch bei den Vitamin B12-Rezeptoren, da kann radioaktives Kobalt sich einlagern. Wir wissen alle, dass radioaktives Jod sich in der Schilddrüse einlagern kann, Strontium in den Knochen, Uran überall im Körper, vor allem in Drüsen und Gehirn. Und ja, dieser Aspekt dieser akkumulierenden Belastung, der wird einfach von Jahr zu Jahr relevanter. Und ich würde sagen, es wäre sehr optimistisch, also naiv optimistisch zu glauben, ja, es ist ja nicht so viel, deswegen wird es schon nichts ausmachen.
Ja, okay. Zur Entgiftung kommen wir dann später nochmal. Ist es denn so, dass das irgendwie bundesweit auch aufgetragen wird? Ist das überall, wo konventionell gedüngt wird, haben wir da eine Belastung? Kann man das so sagen?
Ja, vor allen Dingen kann man es eben nie berechnen, weil natürlich Dünger unterschiedlich belastet sind. Und es mag sein, dass auch Dünger aufgetragen wird auf die Felder, der gar nicht belastet ist. Das hängt ja immer davon ab, bei dem Phosphoranbau, wie groß war jetzt die Vermischung mit Uran? Und das ist ja bei Elementen in der Erdkruste nie standardisiert, ist immer sehr unterschiedlich. Aber dadurch, dass nicht darauf geachtet wird, also welcher landwirtschaftliche Betrieb untersucht den Kunstdünger auf radioaktive Belastung? Ja, dadurch, dass es hier eben keine Grenzwerte gibt, keine Kontrollinstanzen, die das überprüfen, kann man diesen Dünger überhaupt noch auftragen? Da kann es eben sein, dass es immer wieder periodisch zu sehr stark belasteten Dünger kommt und 120 Tonnen bis 150 Tonnen Uran pro Jahr, ja, die müssen ja irgendwo drin sein. Das ist ja richtig, richtig viel. Und insofern kann man hier nicht sagen, eine Gegend, der geht es in der Hinsicht besser als eine andere. Die landwirtschaftlichen Betriebe kaufen den Kunstdünger da, wo sie einkaufen. Das sind ja auch nicht so viele Anbieter in der agrochemischen Industrie. Und es gibt ja auch nicht mehr so viele Phosphorabbaugebiete auf der Welt, wo noch signifikante Mengen abgebaut werden.
Ja, ja, du sagst, das ist richtig viel, 120 Tonnen. Es braucht ja nicht viel, um Schäden zu verursachen. Ne? Hast du da eine Zahl im Kopf? Also bei Plutonium ist es ja irgendwie 0,0000 irgendwas. Ja, also das ist so gar nichts und da kann man dann 1.000 Menschen mit umbringen.
Wenn es jetzt darum geht, dass Uran einfach in den Körper kommt, also jetzt nicht sofort zerfällt, wie jetzt bei waffenfähigem Plutonium, wenn wir von einer Detonation einer Atombombe sprechen, ne, sondern wenn es jetzt um die Einlagerung von Uran im Körper geht, kann man sicherlich davon ausgehen, dass Mikrogrammmengen signifikante biologische Schäden hinterlassen. Und Mikrogramm, naja, das ist nicht viel. Ne? Das ist völlig klar. Und dazu kommt, wir haben jetzt die ganze Zeit über Uran gesprochen. Das ist in Bezug auf diese Phosphorverunreinigung relevant, aber dazu gibt es ja auch noch all die anderen Dinge, ja, die sowohl mit Kunstdünger wie auch mit anderen Quellen von Radioaktivität auch in unsere Körper kommen. Also beispielsweise ist ja zum Glück heutzutage so, dass nicht mehr so viel Jodtabletten genommen werden und Kinder nicht mehr unbedingt diese gruseligen Jodtabletten da bekommen. Aber das ist ja lange Zeit gemacht worden. Und was wenige Leute nicht wissen, ist, dass viel von diesen Jodtabletten hergestellt worden sind aus dem Recycling von Röntgengeräten. Und da war dann zum Teil radioaktives Jod mit dabei. Ja. Also es gibt diverse Quellen von radioaktiven Belastungen heutzutage. Mit Kunstdünger kommt auch Strontium, nicht in dem gleichen Ausmaß wie Uran, aber eben doch in signifikanter Menge aus der Erdkruste in die Erdoberfläche und dann hier in unsere biologischen Systeme. Und das sind einfach Mengen, die sind biologisch relevant. Da muss man sich gar nichts vormachen. Und um das mal auch als Beispiel aufzuzeigen, vor etlichen Jahren, da hatte ich mal eine Beratung, da ging es um eine Familie, die waren gerade aus der Stadt aufs Land gezogen. Und das achtjährige Kind, der achtjährige Sohn, der wurde dann auf einmal so krank mit diffusen Symptomen. Das war irgendwie keinem normalen Krankheitsbild richtig zuzuordnen. Und der Junge hat eben, nachdem die da auf dem Land gewohnt haben, immer draußen gespielt, auf zwei Bauernhöfen. Und die Bauern haben sich da gefreut, dass da ein spielendes Kind kommt, ne, und über die Felder streifte. Und dann habe ich tatsächlich der Mutter mal geraten, wissen Sie was, lassen Sie Ihr Kind doch mal auf Verstrahlung untersuchen. Und dieses Kind war hochgradig verstrahlt. Und das war einfach die Strahlenbelastung auf diesen Bauernhöfen. Und diese Bauern haben sich das dann angeguckt und haben richtiges Entsetzen gehabt. Die wussten bis zu dem Zeitpunkt gar nichts davon, dass es dieses Problem überhaupt gibt, Radioaktivität durch Kunstdünger. Was für diese Bauern ein Anlass war, sich mal intensiv mit biologischer Landwirtschaft auseinanderzusetzen. Es hatte also dann zum Glück irgendwo was Gutes. Und zum Glück konnten wir diesem Kind helfen, dass wir mit einem Entgiftungsprotokoll dann diese Radioaktivität aus seinem Körper rauskriegen konnten und der Junge wieder gesund wurde. Glücklicherweise ging das dann noch gut aus. Aber weiß der Himmel, in wie vielen Fällen solche Dinge nicht gut ausgehen.
Ja, ist das sinnvoll, da mal ein bisschen zu messen? Also so ein einfacher Geigerzähler, den kriegt man für unter 100 Euro.
Ja, was man mit dem Geigerzähler auf jeden Fall machen kann, ist Dünger, Und den eigenen Garten, also wenn man noch mit Kunstdünger arbeitet, mit normalen konventionellen Kunstdünger, dann ist das definitiv mal eine Möglichkeit zu schauen, ne, ist da irgendwas Signifikantes. Wie gesagt, Geigerzähler haben eine Fehlerquote. Ich würde mich nicht komplett auf den Geigerzähler verlassen, aber das ist mal ein erster Hinweis. Und ja, man kann damit auch mal an Feldern vorbeigehen, wenn der Bauer gerade gedüngt hat. Ne? Und dann mal schauen, was da so passiert. Also man kann ja manchmal interessante Entdeckungen auf diese Weise machen.
Ja, aber auch, also man könnte zum Beispiel da, wo der Dünger steht, im Baumarkt oder im Garten, Bauhandel oder wie das heißt, einfach mal da hingehen, mal schauen. Das ist so ein bisschen ein kleiner Augenöffner. Also ich würde die 86 Euro, die ich hier gerade sehe, glaube ich, mal investieren und auch mal im Geschäft einfach beim Gemüse schauen, oder?
Ja, kann man machen. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man mal seinen Dünger an ein Institut schickt und wirklich gründlich untersuchen lässt. Diese Institute haben natürlich noch andere Möglichkeiten, mehr in die Tiefe zu gehen und auch die Dinge zu messen, die mein Geigerzähler jetzt nicht unbedingt findet. Denn bevor mein Geigerzähler anschlägt, muss es schon richtig arg sein. Ja? Das muss man auch klar sagen. Also wenn der Geigerzähler was findet, dann schnell weg da.
Okay.
In geringer dosierten Bereich kann es aber eben auch schon sein, dass der Geigerzähler es noch nicht findet und noch nicht drauf anschlägt. Und da sind dann einfach aber auch mal solche Untersuchungen, wie sie ja Institute anbieten, Fresenius und andere, ne? Oder Österreichisches Umweltbundesamt, kann man auch mal probieren. Ne? Ich kann mir gut vorstellen, dass die auch EU-weit diesen Service anbieten, wird natürlich was kosten, aber könnte sich lohnen, dass man da mal ein paar Eindrücke davon bekommt. Ja.
Ja, okay. Da gab es ja mal so einen Fall in Ostdeutschland, Palmzin, so ein Dorf. Da war die Belastung so groß, dass man dann tatsächlich das Trinkwasser von außen ranführen musste und so weiter. Ich erwähne das nur, dass es das nicht irgendwie so eine hypothetische Geschichte ist, von der du jetzt mal erzählst und hat man noch nie von gehört, wird man nie wieder von hören. Das ist also tatsächlich. Kommt auch in solche Bereiche, wo dann der Staat sagen muss, okay, hier haben wir jetzt wirklich ein großes Problem und wir müssen jetzt hier reagieren. Ja. Ja, was kann man denn jetzt noch machen? Wo sind denn die Good News?
Die Good News, ja, also immer wichtig natürlich auch, wenn man sich mit solchen Themen beschäftigt, dass man nicht eine lösungsorientierte und optimistische Einstellung verliert. Ne? Zur Kenntnis nehmen, ja, ignorieren hilft nicht, aber sich auch nicht da so reinsteigern, dass man denkt, oh Gott, und das Leben auf der Erde hat keine Chance mehr. Also zunächst einmal ganz wichtig für mich als jemand, der gerne Gemüse anbaut und einen Garten versorgt, 100% Biodünger. Da wird mit fermentierten Pflanzenresten gearbeitet, um dann Nährstoffe für die Pflanze zu produzieren und eben nicht mit mineralischem NPK-Dünger. Und das ist mal extrem wichtig. Ja, also Kunstdünger hat einfach im Garten nichts verloren. Also auch wenn ich hier meine Microgreens züchte für meine Sprossen, ja, dann nehme ich Anzuchterde, die eben keinen NPK-Dünger hat, eine biologische Anzuchterde. Das ist mal ein ganz wichtiger Schritt. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, mit radioaktiven Belastungen im Körper umzugehen. Das eine ist die Möglichkeit, es zu eliminieren, entweder zu binden, also in einer Art Chelation oder anderen Bindungen und eben auch die entsprechenden Gegenspieler einzunehmen, sodass man die radioaktiven Elemente rauskicken kann.
Darf ich da noch kurz unterbrechen? Ist, wenn wir Bio essen, ist das dann sozusagen, können wir dann davon ausgehen, dass kein Kunstdünger eingesetzt wurde?
Also bei den guten Zertifikaten wie Demeter Bioland, ja. Diese Bio-Label von der EU, ne, wo man dann auch Bioprodukte im Supermarkt findet, da sind ja immer so kleine Sachen erlaubt, die nicht in Ordnung sind. Also da sind ja auch bis zu 2% gentechnisch verändertes Saatgut teilweise erlaubt bei manchen Pflanzen. Und deswegen Bio reicht nicht. Ne? Ich würde auf Demeter, auf Bioland setzen, auf einfach solche Anbauverbände, die strenge Kriterien haben. Ja? Und das sollte man auf dem Schirm haben, dass man jetzt also bei Lidl die oder bei der Norma die Bioprodukte kauft in diesen Discountern. Naja, die sind unter anderem deswegen auch billiger als in einem guten Bioladen, weil halt die Kriterien schlapper sind. Und ja, insofern ist das also ja, ein Punkt, wo man sagen muss, dieses aufgeweichte Bio-Label reicht heute nicht aus. Oder am besten auch auf dem Markt von Biobauern des Vertrauens oder so ein Versand wie Lebe gesund, der einfach exzellente Landwirtschaft macht. Ne? Das sind dann schon die besseren Quellen.
Okay, diese Bioprodukte kommen ja dann auch oft aus Herrenländern, also aus Südamerika oder aus Spanien. Ich habe selber lange in Spanien gewohnt, nichts gegen Spanien, ich liebe Spanien, ich liebe die Spanier. Aber in Almeria, wo der Großteil der Produktion ist, in dieser Zeltstadt sozusagen, wo dann die Marokkaner und die Afrikaner so dazwischen dann liegen und dann nachts da schlafen und so, da habe ich also null Vertrauen, wenn da Bio draufsteht, dass da auch Bio drin ist.
Ja.
Und wir müssen natürlich aufhören, wir müssen Verantwortung übernehmen für die gesamte Erde. Wir sind ganz, naja, ich will jetzt nicht so düster reden, wir müssen Verantwortung übernehmen und wir müssen aufhören, die Erde aufzubuddeln und dort alles rauszuholen, was da drin ist. Und das betrifft nicht nur das Uran, sondern auch das Cadmium, das Quecksilber und so weiter und so fort. Diese ganzen schönen Metalle, die verteilen wir in der Weltgeschichte, die finden sich dann in uns drin, weil wir verschränkt sind mit der Natur und deswegen machen wir diesen Kongress. Ich wünschte, ich müsste ihn nicht machen in diesem Sinne. Ja, wir müssen damit aufhören und da haben wir die eigene Verantwortung. Biodynamisch ist das Minimum. Ja, als verantwortlicher Mensch und es gibt immer Wege, auch das bezahlbar zu machen. Ich habe mal einen Podcast dazu gemacht, wie man sich günstig gesund ernähren kann. Da habe ich mal so alles, was mir eingefallen ist, quasi rausgehauen, schon länger her. Es gibt so viele Möglichkeiten, an die man vielleicht jetzt erstmal nicht denkt und sagt, ja, ich kriege aber Hartz IV oder was weiß ich. Man kann sich zusammenschließen, man kann ganz viele Dinge tun. Du wolltest anfangen, so zu schauen, was kann man tun, wie kann man die Strahlung aus dem Körper wieder rausbekommen? Wir sind ja dann letztendlich irgendwo alle belastet. Ja, also auch ich habe schon Gemüse oder Getreide aus der konventionellen Landwirtschaft irgendwann mal zu mir genommen.
Hast du das tatsächlich?
Habe ich, ja. Mache ich jetzt seit langer Zeit praktisch nicht mehr, aber ich reise auch schon mal, jetzt im Moment natürlich nicht. Aber ne, das heißt, man kommt einfach damit in Kontakt und ich filtere natürlich jetzt auch mein Wasser, aber ich habe 2019, könnte ich gleich noch kurz einfügen, habe ich in einem schönen Haus gewohnt, aber was mir nicht klar war, das war eine relativ spontane Entscheidung, es war umgeben von konventioneller Landwirtschaft. Und in diesem Jahr ist meine chronische Müdigkeit im Grunde genommen wiedergekommen. Ja. Und also das ging so weit, dass ich bin dann immer jeden Abend irgendwie spazieren gegangen, so ein Stündchen. Und einmal habe ich gedacht, ich schaffe es gar nicht mehr zurück. Und es war im Flachen. Ja. Gut, da können andere Dinge mit reingekommen sein. Ich habe in diesem Haus unfassbar schlecht geschlafen. Das hatte eine Geschichte, das Haus und alles Mögliche. Da kann ich nicht hundertprozentig sagen, woran es gelegen hat. Aber da war neben der Küche sozusagen, wenn der Bauer da sein Feld bestellt hat, hat der da wirklich einfach das dahingesprüht. Und das war für mich auch, als ich das zum ersten Mal gesehen habe und dann in so einer Wolke stand aus Versehen, das war für mich klar, hier kann ich nicht mehr weiter, also ich muss hier irgendwann weg, das geht ja gar nicht. Ja. Das heißt, auf dem Land leben kann teilweise vielleicht sogar schlimmer sein als in der Stadt.
Ja, heutzutage auf jeden Fall. Ja, ich hatte auch mal so eine Erfahrung in Santa Barbara, Kalifornien, neben einem Avocado-Anbaugebiet und da sind dann die Flugzeuge mit ihren Pestizidabwürfen drüber geflogen. Nicht schön.
Ja, also in Spanien ist das auch so. Da habe ich ja, ich habe in Andalusien gewohnt und da ist es so, da kriegt man so einen Service vom Staat, da ist ja alles voll mit Olivenbäumen und da kommen die Flugzeuge und sprühen die Pestizide einfach von oben einfach so los. Und dann muss man da so weiße Zettelchen, hey, so, irgendwas stimmt hier nicht, in die Bäume hängen und dann, das heißt, ich will das nicht. Aber natürlich, es gibt immer Wind und es verteilt sich überall und dann sitze ich da mit meiner Tochter im Garten und die sprühen einfach Pestizide von oben auf uns drauf.
Gut, dann kommen wir mal zu ein paar mehr Good News, die muss es ja auch geben. Also ein gutes, bewährtes Mittel, was effektiv radioaktive Isotope binden kann, das ist einfach Zeolit. Und Zeolit hat ja diesen Vorteil, aufgrund dieser besonderen Siliziumkammern, die das Molekül anbietet, dass dort radioaktive Isotope, sei das jetzt Uran, Cadmium, Strontium, das ist eigentlich egal, dass das so effektiv gebunden wird, dass wenn das einmal drin ist in der Kammer, dass es dann auch nicht mehr freigegeben wird. Also um das mal auch aufzuzeigen, wie effektiv das ist. In der nuklearphysikalischen Forschungsarbeit benutzt man Zeolit schon seit langer Zeit, um Rückstände aus Experimentierkammern rauszuholen. Ja, also wenn ich was experimentiert habe mit Uran oder Strontium Und ich habe dann eben natürlich Rückstände in der Kammer, in der ich gearbeitet habe. Dann nehme ich Zeolith, um die so reinzukriegen, dass dann also nichts übrig bleibt. Und das funktioniert natürlich auch im Körper. Also diese dauerhafte Einnahme einer kleinen Menge Zeolith, so 3 Gramm am Tag oder sowas in der Hausordnung, das ist schon eine echt gute Idee, mal so ganz grundsätzlich. Der andere wichtige Punkt ist dann natürlich so das Spezifische, also eine ausreichende Jodzufuhr, dass sich dann natürlich nicht radioaktives Jod, wenn man damit belastet werden sollte, in der Schilddrüse akkumulieren kann. Das erreicht man ja am besten dadurch, dass eben die Schilddrüse immer gut mit Jod gesättigt ist. Ob man jetzt Meeresalgen isst, ein bisschen Lugolsche Lösung nimmt. Jodversorgung ist ein Thema heutzutage, was wichtig ist, auch dadurch, dass wir viele Brombelastungen haben und wir auch dafür Jod brauchen, damit die Jodrezeptoren nicht von Brom bedeckt sind. Also auf ausreichende Jodzufuhr achten ist mal auf jeden Fall wichtig, auch als Prophylaxe gegen Akkumulation von radioaktivem Jod. Ja, und ansonsten, wenn wir jetzt uns vor Augen halten, dass Radioaktivität das Zersetzungsprinzip der Natur ist, dann würde ich plädieren dafür, dann tun wir unserem Körper doch viel Gutes, indem wir das Gegenteilige, nämlich das lebensaufbauende Prinzip, sehr stark in unsere Lebensweise einbeziehen. Und in der Ernährung bieten mir das junge Sprossen, Microgreens vor allen Dingen, also sowohl natürlich Keimlinge im Keimglas, kurzgezogen, wie aber eben vor allen Dingen auch diese jungen Grünpflanzen, dieses Babygemüse, ist ja auch manchmal genannt, oder Microgreens, also das baue ich mir hier in meinem Zimmer an, auf Tabletts mit Anzuchterde, selbstverständlich Bio-Anzuchterde. Und was da eben passiert, ist ja genau das Gegenteil von Zersetzung. Es ist dieses aufbauende Prinzip dieser Pflanzenhormone, der Auxine, der Gibberelline und Zytokinine, die die Pflanze gerade in dieses Wachstum bringen. Es bildet sich sehr viel von dem, was man Meristemgewebe nennt, also die pflanzliche Version von Stammzellen. Und es ist einfach ein Prinzip, was angesichts von Radioaktivität und EMFs und diesen ganzen Faktoren, die biologische Strukturen abbauen, zersetzen, Chaos schaffen, mit diesen starken strukturierenden biochemischen Elementen wie Pflanzenhormonen, Mikronährstoffen, aber eben auch diesen feinstofflichen, energetischen Lebensprinzipien, was da ein ganz, ganz wichtiges Gegengewicht darstellt. Das halte ich also wirklich für sehr wichtig, für sehr wertvoll. Ansonsten hat sich eben auch gezeigt bei Menschen, die stärkere Strahlenbelastungen haben, dass natürlich Mikronährstoffe, die antientzündliche Wirkungen haben, da gibt es ja heute sehr viel im Angebot, die ganzen verschiedenen Polyphenole und Kurkuma und die Heilpilze, Cordyceps sinensis, Reishi und so weiter, dass die schon wirklich gute Wirkungen haben können, eben diesen entzündlichen Faktoren etwas entgegenzusetzen. Wenn man jetzt bedenkt, dass radioaktive Niedrigbelastungen vor allen Dingen auch zu einer Akkumulation von Peroxynitrit führen, also diesem freien Stickstoffradikal, was dann in der Zelle, an der Zellmembran und in Mitochondrien wirklich Schäden verursachen kann, dann ist hier das große Gegengewicht auch das intermittierende Fasten. Und während des intermittierenden Fastens ordentlich Bewegung, Kaltduschen, Kältereize, intensives Körpertraining, aufnüchternen Magen, denn das sind alles Faktoren, die dazu führen, dass erstens Peroxynitrit mal direkt abgebaut wird. Intermittierendes Fasten an sich schafft das schon direkt, aber Peroxynitrit verbraucht auch ein ganz wichtiges Basisenzym in meinem Körper, das NAD. Das NAD ist so ein universal Energetisierungsenzym, könnte man sagen, für meine Zellmembranreparatur, für die DNA-Reparatur und für die Mitochondrien. Das wird durch Peroxynitrit erschöpft und das wird eben sehr stark stimuliert, wenn ich länger intermittierend faste und in dieser Fastenphase mich bewege, Kältereize habe. Das sind natürlich Dinge, die wir oft ansprechen im Zusammenhang mit Gesundheit, aber sie haben eben auch eine direkte Wirkung darauf, dass ich mit den radioaktiven Belastungen, die vielleicht auch unvermeidlicherweise einfach da sind, dass ich damit sehr viel robuster umgehen kann. Und damit haben wir schon eine ganze Menge, was wir effektiv machen können. Und wenn wir eben da die Belastungen vermeiden, wo das geht, dann ist das sehr gut. Ein Punkt noch, was die Vermeidung angeht, den ich noch nicht angesprochen hatte. Bitte immer darauf achten, wenn man irgendwelche Geschichten hat mit Zahnersatz. Denn es gibt Zahnmaterialien, die sind radioaktiv belastet. Und das ist also wirklich ein wichtiger Punkt. Es gibt ja biologisch arbeitende, ganzheitlich orientierte Zahnmediziner, die auf diese Dinge achten. Es gibt aber durchaus auch Zahnärzte, die das nicht tun. Und es kann
Das
radioaktive.
sind die meisten.
Das sind die meisten, muss man leider sagen, ja. Also so wie man eben sich auch nicht eine Goldlegierung mit Palladium einbauen lassen sollte, sondern dann lieber auf Indium oder andere Legierungsmetalle zurückgreift, so ist es eben auch bei den Keramikfüllungen und Implantaten so. Da können radioaktive Verunreinigungen mit dabei sein. Und deswegen würde ich mich also hier bei einem biologisch orientierten Zahnmediziner erkundigen, um ganz sicherzustellen, dass man da nicht sich da Zahnersatz reinbauen lässt, von dem will man ja, dass der eine ganze Weile hält. Und das, ja, ist einfach zur Info, darauf zu achten. Ja,
Ja, ja.
und dann haben wir schon einiges, was wir machen können, wo ich der Meinung bin, also es gibt keinen Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Wir können unserem Körper so viel Gutes tun, dass wir dann diesem Zersetzungsprinzip der Natur auch was entgegenzusetzen haben.
Ja, super. Also Zeolit schon seit Anfang an Bestandteil meines Entgiftungsprotokolls und also auch für mich im persönlichen Bereich sozusagen. Wieder ein neues Argument für Zeolit. Ja, habe ich auch ein Interview gemacht mit Professor Dr. Karl Hecht, der das ja wie kein anderer, wie kein zweiter sozusagen das Thema untersucht hat, seit vielen, vielen Jahrzehnten schon. Und ja, sich mit Jod versorgen. Es ist ja so auch, dass wenn es ein Reaktorunglück gibt, dann gibt es sozusagen 100 Milligramm Jod, ne, Moment, Milligramm, ne? Glaube
Milligramm.
ich. Ja, Milligramm Jod pro Nase quasi, um die Schilddrüse zu schützen. Kann man also sozusagen zur Sicherheit mal zu Hause haben. So eine Packung hochdosiertes Jod ist aber eine gute Geschichte sowieso. Ich habe auch mal einen Podcast dazu gemacht mit Kyra Kaufmann, sich mit Jod gut zu versorgen, denn wir brauchen Jod nicht nur in der Schilddrüse, sondern im ganzen Körper. Und das ist auch heutzutage immer noch, ja, für viele Menschen sind wir da einfach im Mangel mit so vielen Dingen. Du hast das gute Supplements angesprochen. Da biete ich ja auch ein bisschen was zu an, zu dem Thema Entzündung einfach senken, auch über die Ernährung. Also je mehr ich die Entzündung senken kann, desto mehr bin ich in der Lage, mit der Welt umzugehen, könnte man mal einfach so sagen. Und dann finde ich super die Tipps, die du gegeben hast. Das beschreibt mein Leben, also den Sport, das kalte Wasser und so weiter. Das mache ich natürlich alles und das hat mir enorm geholfen, auch mit einer Schwermetallbelastung, auch mit einer hohen Zahl von Infektionen sehr belastbar zu sein und dass es mir gut geht. Und ich arbeite noch weiter daran, dass ist sozusagen mein Weg da sozusagen noch aufwärts zu gehen. Aber die Dinge, die ich so für mich in den letzten Jahren umgesetzt habe, die sind so erfolgreich, dass, ja, dass es mir gut geht dabei, auch wenn unter der Haube noch nicht alles perfekt ist. Also, da gibt es eine Menge, was wir tun können. Vielen lieben Dank für deinen Input, finde ich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Also bio oder besser, ja, biodynamisch, lokal, saisonal, das ist so wieder ein weiteres Argument sozusagen dafür. Ich spreche ja sehr viel davon. Alle Tiere müssen natürlich aus der Weidehaltung kommen, denn ansonsten werden die auch wieder gefüttert mit dem Zeugs, was sozusagen genmanipuliert ist, irgendwo aus Brasilien, oder wird da erstmal der Urwald abgehackt, dann wird da genmanipulierter Soja angebaut, schön mit Phosphat immer drüber und dann wird das auch in dicken Dampfer hier rüber transportiert, kommt dann zu unseren Tieren. Also da aus dieser, wir müssen da raus aus dieser Haltung, dass wir hier einfach alles kaputt machen für den schnöden Mammon, und müssen da einfach aus meiner Perspektive, ich spreche von mir, ich will dort Verantwortung übernehmen und mich daran nicht mehr beteiligen.
Ja, ich finde diesen Punkt auch nochmal sehr gut, Uncas, dass du das ansprichst, denn es gibt meine persönliche Gesundheit und das betrifft mich natürlich und ist wichtig, aber ich finde auch, Gesundheit im umfassenderen Sinne muss einfach auch die Auswirkungen meiner Lebensweise insgesamt berücksichtigen. Es kann nicht sein, für mich Gesundheit und nach mir die Sintflut. Ich glaube auch nicht, dass das gesund ist. Ich glaube, da lastet man sich auch was in der eigenen Psyche auf, wenn man um solche Zusammenhänge weiß. Und ja, Konsumentscheidungen können, glaube ich, enorm viel bewirken. Also wenn man bedenkt, wie Gandhis Prinzip der gewaltlosen Nicht-Kooperation mit einem diktatorischen Regime einfach eine Weltmacht wie England in die Knie gezwungen hat. damals, als das niemand geglaubt hat, dann denke ich, haben wir heute eine ähnliche Möglichkeit, wenn wir eben nicht kooperieren mit diesem Wahnsinn. Und die Kooperation ist meine Kreditkarte, mein Geldbeutel. Ne? Ich muss diese Sachen nicht kaufen. Und ich denke auch, dass man hier sich von irgendwelcher Nostalgie freimachen kann. Klar, ich habe auch manchmal Erinnerungen und was ich als Kind gerne mal gegessen habe, etc. Aber na und, damals wusste ich es eben auch nicht besser. Und damals war das Ganze appetitlich und schön und schien ästhetisch zu sein und zu schmecken, weil eben vieles unsichtbar gemacht worden ist, was die hässlichen Seiten angeht. Ja. Ich glaube, ich bin als Kind gerne zu McDonald's gegangen, aber wenn ich mal gesehen hätte, wie es den Tieren geht und wie es den Feldern geht, auf denen dann die Kartoffeln für die Pommes angebaut werden und so weiter, dann wäre es das gewesen mit meiner Begeisterung dafür. Und das heißt ja auch immer, ne, nicht fanatisch werden. Ich glaube aber, Konsequenz ist nicht Fanatismus. Und Fanatismus hat ja auch mal so ein aggressives, andere Menschen abwertendes Element. Das braucht es überhaupt nicht. Ne? Wir können die Würde von Menschen, die all diese Dinge tun, völlig unangetastet lassen. Das sind Leute, die einfach Dinge tun, die ich nicht gut finde. Dadurch sind sie nicht weniger wert als ich. Aber eine Konsequenz in der eigenen Lebensweise. Also ich glaube, es ist genug passiert auf der Erde und genug sichtbar mit den Auswirkungen von dem, was wir alle gemacht haben, was wir auch alle mit zu tragen, zu verantworten haben, weil wir alle an diesem Konsum beteiligt waren. Und hier mal zu sagen, okay, also das muss wirklich nicht mehr sein, dass ich das unterstütze und ich muss auch nicht ein bisschen zu dieser Gesellschaft mitgehören. Ich kann mich mit anderen Menschen verbunden fühlen und Empathie mit ihnen haben und soziale Beziehungen eingehen, aber diese Art von Konsum muss einfach nicht sein. Also da möchte ich auch wirklich dazu ermutigen und zu inspirieren, Konsequenz walten zu lassen. Und man kann bei vielen Dingen schauen, dass es auch preiswert geht mit gesunder Ernährung. Und wenn man jetzt nicht in einer finanziell sehr engen Situation ist, sollte es einem aber das auch wirklich wert sein. Also ich kaufe mir Gemüse und Getreide zum Beispiel beim Lebegesund-Versand, weil die eine sensationelle Landwirtschaft machen. Da sind die Getreidefelder blau und von Kornblumen und rot von Mohnblüten und da leben Tiere auf den Feldern. Und das ist mal so ein landwirtschaftliches Projekt. Und es gibt ja diverse im Moment, auch dieser ganze Bereich Permakultur. Und wenn ich von solchen Leuten kaufe, zahle ich ein bisschen mehr. Und das ist es mir absolut wert, ja? Weil ich dann weiß, hier wird Landwirtschaft so betrieben, dass die Natur gut leben kann, dass dort Vögel und Kleintiere leben können, dass es eine pflanzliche Artenvielfalt gibt, dass die Böden eine gute Mikroflora haben. Und all diese Dinge sind so unglaublich wertvoll. Und wir sind alle diejenigen, die das möglich machen mit unseren Kaufentscheidungen. Also belohnt die Bauern, die so gut arbeiten. Die haben das mehr als verdient.
Ja, bin ich ganz bei dir. Super, Christian. Wo kann man dich denn finden und erreichen?
Ja, am besten ist es über meine Homepage christian-dittrich-opitz.de. Da sind dann auch diverse Artikel. Ich schreibe ja einmal im Monat so einen Newsletter, den man sich natürlich auch gratis abonnieren kann. Und die Newsletter der Vergangenheit sind dort in Form von Artikeln zu finden. Also da sind dann viele Themen rund um Gesundheit, Ernährung, Lebensenergie, Umweltthemen und so weiter. Auch Sachen, die so die Psyche betreffen und vieles andere mehr. Und ich bemühe mich dann auch immer, mein aktuelles Seminarangebot dort als Update zu haben, Informationen über die Seminare, die ich anbiete. Ja, also wer sich da weiter für interessiert, kann mich gerne auf meiner Homepage besuchen. Und über diese Homepage ist es auch möglich, mir eine E-Mail zu schreiben.
Okay, super. Vielen Dank für deinen Beitrag und wünsche noch einen schönen Tag.
Danke, Uwe Gast.